Willkommen bei der Spiritualität auf Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Wir wollen uns auch in dieser Spiritualitätssendung ein bisschen Gedanken machen über diese Situation, dass Elisabeth die Maria besucht und da geschieht ganz viel. Und ich denke, es ist eine Szene, die wir immer mal wieder schon gehört haben, gelesen haben, vielleicht auch schon drüber gehört haben. Aber vielleicht kann heute Nachmittag nochmal ein ganz neuer Ansatz oder wenn auch immer jemand Neues darüber erzählt, wird immer ein neuer Gedanke auch dazu freigesetzt. Und vielleicht kann das etwas sein, was Margret Dennenmoser heute Nachmittag mit uns beisteuern kann. Grüß Gott, Margret Dennenmoser.
Grüß Gott, und ich hoffe das schon. Richtig.
Wir sitzen hier gemeinsam im kleinen Studio in Ravensburg und wollen uns eben Gedanken machen über die Maria, über die Elisabeth, über diese Begegnung, was da alles persönlich geschieht. Und Sie kennen wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kennen Margret Dennenmoser. Sie ist Autorin, sie ist Referentin, sie ist Mutter und Großmutter. Sie ist inzwischen auch Pensionärin, sie war mal Lehrerin und ist aber sehr aktiv, gerade in den Bereichen, dass sie über Märchen erzählt. Sie erzählt Märchen in bildhafter Sprache, zum Beispiel nicht wie bei Räubers. Sie erzählt aber, schreibt aber auch Bücher zum Thema der Frau, ihr aktuelles Buch, Wenn du weißt, wer du bist. Und ja, heute soll es über diese Situation gehen, Maria und Elisabeth. Und ich denke mal gerade, Margret Dennenmoser, wir duzen uns, weil wir gemeinsam in der Gemeinschaft Emanuel hier in Ravensburg sind. Gerade wenn es da um zwei Frauen geht, dann ist das ein Thema, was natürlich für dich auch sehr wichtig ist, oder?
Oh ja, das passt alles zusammen.
Mhm. Beginnen wir die Sendung mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Es ist eine Spiritualitätssendung und wir denken, dass es dann auch wichtig ist, dass wir ihn als Person direkt einladen, dass er diese Sendung für uns und für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu Hause oder wo immer Sie unterwegs sind, vielleicht hören Sie uns auch im Auto, wunderbar, dass der Heilige Geist uns diese Sendung und diese Gedanken aufschließt und unseren Verstand, unseren Geist dafür öffnet. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diese Sendung, diese Stunde, die wir haben, erfüllst mit deiner Gegenwart, mit dem, was dir wichtig ist für diese Sendung. Ja, lass unseren Geist auch ein bisschen so zugespitzt sein auf das, was du uns zeigen möchtest, dass wir darauf angespitzt werden und dass es wirklich gut rüberkommt und wir diese Begegnung der Elisabeth und der Maria wirklich auch tiefer verstehen. Amen.
Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht waren Sie überrascht über diese Musik. Aber ich habe sie mit voller Absicht ausgesucht. Ich kam da auf eine CD, auf der so eine Art israelische Musik drauf ist. Und wir werden heute noch mehr davon hören. Und ich dachte, das passt. Wir müssen doch mal uns hineinfühlen in das, wie es Maria und wie es Elisabeth damals ging. Vorhin traf ich gerade noch einen jungen Mann. Und er ist nicht katholisch, aber ein ganz überzeugter Christ. Und ich sage, ja, ich bin heute wieder im Radio dran. Das sagt er, Fortsetzung vom letzten Mal. Und ich sage, aus Versehen, eigentlich nicht. Es ist Maria besucht Elisabeth. Und dann sagte er so leicht hin, naja, erzähl halt mehr von der Elisabeth. Ich dachte, er hat mir angemerkt, dass es mir gar nicht so leicht fällt, über Maria zu sprechen. Und tatsächlich, als ich zu diesem Referat entgegenblickte, dachte ich, wer bin ich, dass ich darüber sprechen darf? Auf der anderen Seite muss ich sagen, es war eigentlich beides falsch bei diesem Gespräch heute. Denn mir ist aufgegangen, wenn wir das mitgemacht haben, was ich in den letzten zwei Sendungen so rüberbringen wollte, nämlich, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann müsste der Blick auf Maria eigentlich ein neuer sein. Und ich meine, als Kinder Gottes, die wir ja nun sind, Töchter und Söhne, gewissermaßen Geschwister von Jesus, müsste es uns noch mehr interessieren, Wie war Maria damals? Wie hat Jesus sie empfunden, gehört, gespürt? Ich habe mir übrigens bei meinen Vorbereitungen auch aufgeschrieben, was hat Jesus, wenn er jetzt ein alter Mann geworden wäre, oder was würde er jetzt sagen, an was er sich so erinnert von Maria? Und ich könnte mir denken, dass er sich sehr wohl gefühlt hat bei ihr. Wie sie ihn gestreichelt hat, wie sie ihn gestillt hat. Und all das andere, was seine Mutter tut. Wir müssen uns also ein bisschen ihr natürlicher nähern. Und wir können das auch. Denn das, was damals war, ist keine Legende, kein Mythos, sondern es ist Geschichte. Und nehmen wir es einmal als solche, allerdings eine Geschichte, in der unglaublich viel drinsteckt und die kein Zufall war. Das werden wir heute entdecken. Ich möchte Ihnen den Text, obwohl Sie den vielleicht auswendig kennen, trotzdem noch vorlesen aus meiner Lieblingsübersetzung der Bibel im Moment. Eine neuere Übersetzung, die auch unser Papst sehr schätzt. Darf ich also aus dieser Bibel vorlesen. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen des großen Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt und freue dich, Maria. Du bist von Gott reich gesegnet. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott liebt dich und hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst Mutter werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Die Königsherrschaft Davids wird er weiterführen und die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird in dir Leben wecken. Darum wird auch dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Da sagte Maria: Ich gehöre dem Herrn. Ich stehe ihm ganz zur Verfügung. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Vorgeschichte zu dem, was wir heute betrachten wollen. Und ich würde Sie gerne einladen, gehen Sie mit uns. Gehen wir mit Maria auf ihren Weg. Machen wir uns auf. Fühlen wir uns in sie hinein, fragen wir sie und lernen wir von ihr. Dieses Erlebnis, das Maria hatte, dieses einmalige, unvergessliche, überwältigende Erlebnis, zu dem sie Ja gesagt hat, das hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Freu dich, sagte der Engel zu ihr. Da, wo wir sei gegrüßt sagen, da steckt unglaublich viel freudig und Bewunderung drin, Aufforderung zur Freude. Ja, das hat sie dann verspürt. Ihr Leben hat eine ungeahnte neue Dimension bekommen. Sie ist hineingenommen worden in die Heilsgeschichte. Eigentlich war sie schon die ganze Zeit drin, nur hat sie das nicht so deutlich verspürt wie hier. In der Bibel steht eine Stelle in Zephania: Freu dich, Tochter Zion. Und in dieser Freude haben sicher die Frauen Israels gelebt, weil sie ja wussten, irgendeine aus ihrer Mitte wird einmal erwählt und Mutter des Messias werden. Doch als es Maria traf, ach, Sie sollten das Bild sehen, das ich in dieser Familienbibel vor mir habe, dieses junge, unschuldige, unberührte Mädchen, so anrührend, so rein, so hingegeben. Da war wahrscheinlich zunächst nur heiliges Erschrecken in ihr da. Und das, was sie dann erlebte, als der Engel ging, diese Berührung, dieses Durchglühtwerden von Gottes Liebe und Feuer, dieses Heilige, da konnte sie nur noch rufen, flüstern, fühlen, heilig. Das Volk Israel hat ein Wort für das Wort heilig, das heißt Kadosch. Und genau das Kadosch, das kommt auch auf dieser CD. Und ich möchte Ihnen gern den Text vorlesen, weil ja nun leider die Musik nicht weitergegeben wird auf den CDs. Kadosch, Kadosch wird wiederholt, heilig, heilig. Dann wird Gott angesprochen mit Adonai, Elohim, Sebaoth. Du bist heilig, du bist Gott allmächtig, der war und der ist und der kommen wird. Beten wir mit Maria diesen ewigen Gott an, der in unsere Geschichte eintrat und in ihr Fleisch geworden ist. Kadosch. Was hat dieses Lied mit Ihnen gemacht? Zur Anbetung gehört für mich immer Musik, Lied. Und das ist auch in der Heiligen Schrift so. Wie gehen Sie von der Kommunionbank zurück an Ihren Platz? Wie gehen Sie nach Hause, nach der Messe? Ich bin gestern alleine den Berg hochgelaufen und habe Kadosch gesungen. Heilig, heilig. Denn dieser Jesus war ja auch zu mir gekommen. Ich durfte ihn auch tragen. Merken wir, zu welcher Würde wir durch Jesus gekommen sind, was Gott an uns tut. Aber jetzt zurück zu Maria. In der Schrift heißt es, bald danach machte sich Maria auf den Weg, um so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Bald danach. In unserer Einheitsübersetzung heißt es, sie machte sich auf den Weg, sie eilt. Und für mich ist dieses Eilen ganz wichtig, immer schon. Dieses Eilen kommt von einem Wort, also Lukas schreibt das ja auf Griechisch, das heißt nicht nur Geschwindigkeit, sondern da steckt heiliger Eifer drin, volle Hingabe, freudig sein im Dienst. Und in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, wird dieser heilige Eifer, das Eilen, öfters erwähnt. Zum Beispiel im Römerbrief, wenn Leiter aufgefordert werden, mit Eifer, mit heiligem Eifer zu leiten, also eine Geistesgabe. Oder im zweiten Korintherbrief wird es zweimal als Frucht des Geistes erwähnt. Und im Hebräerbrief steht, wir wünschen euch sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Also wir alle sind aufgefordert, uns diesen Eifer, den heiligen Eifer, den Maria bekommen hat als Geschenk des Geistes, uns diesen zu erbitten, damit wir wirklich mit Gewissheit auf unsere Vollendung zulaufen. Nun, ob sie auf dem Esel geritten ist oder zu Fuß gegangen ist, ob sie mit einer Gesellschaft, was ich annehme, nach Jerusalem und dann diese 6 Kilometer noch nach Ein Karim gegangen ist, das steht leider nicht in der Schrift. Aber was wir uns, wenn wir uns in sie hineindenken, vorstellen können, was wir uns vorstellen können, ist, dass sie wirklich eilte. Dass sie sehr vieles einfach verarbeiten musste im Gehen. Also mir ist das Reiten auf einem Esel in dem Moment gar nicht so sympathisch. Weil bei mir selber geht es manchmal so, wenn ich ein Problem zu verarbeiten habe oder eine große Freude, dann gehe ich in den Wald und laufe mir das weg. Oder bete ein Gesetz vom Rosenkranz oder mehrere und merke dann, das wirkt in mir. Oder gehe einfach und sage, Jesus, Jesus, so sind wir geschaffen. Im Gehen wird vieles weiterentwickelt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht über diesen Heiligen Geist nachgedacht hat, der sie nun überschattet hatte, der sie durchströmt hatte und dieses neue Leben in ihr geweckt hatte. Was sie vom Heiligen Geist als gläubige Tochter Israels weiß, ist, dieser Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Und dann wurde daraus der Kosmos. Er ist also ein schöpferischer Geist. Sie weiß sicher auch noch, wie diese Ältesten unter Mose berührt wurden und auf einmal leidenschaftlich Gott gelobt haben. Das sind wunderschöne Geschichten, wenn der Heilige Geist erwähnt wird im Alten Testament. Sie weiß, dass Gott auch als Feuer im Dornbusch kam. Sie weiß auch, dass er dem Elia als leises Säuseln begegnete. Genau das hat sie wohl alles erlebt. Er ist die höchste Liebe, die höchste Freude, das höchste Glück, aber er ist auch ganz zart. Und ihre Antwort auf dieses vom Heiligen Geist durchglüht, berührt, erfüllt werden, ist das, was eigentlich ganz natürlich ist für alle Menschen, dass sie dieser Liebe antworten. Unser nächstes Lied, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Auf meinem Weg umfängt mich deine Liebe, Herr. Und ich bete an deine Majestät, du Allmächtiger, du Gewaltiger, du der aller Enden, Herr. Bete dich an und sonst nichts mehr. Sie hat es begriffen, was ihr als auserwählter Tochter Gottes ans Herz gelegt wird. Aber sie ist nicht nur Tochter Gottes, sondern sie soll einen Sohn gebären. Er ist in ihr, den Sohn des Allerhöchsten. Dann, wenn es einen Sohn gibt, gibt es den Vater. Ist dieser Adonai der Vater. Und sie spürt, wie dieser Vater, der Allmächtige, Gewaltige, sie schützt. Und das hat sie auch nötig, denn sie ist in Lebensgefahr. Sie ist doch verlobt. Eigentlich könnte sie gesteinigt werden, denn sie ist doch schon das Eigentum Josefs durch diesen Ehevertrag. Sie liebt ihn. Sie hatten sich so aufeinander gefreut. Und sicher kommt immer wieder dieser Gedanke, wie wird er es aufnehmen? Doch dieses Erlebnis, diese Freude in ihr war so stark, dass sie das jedes Mal, wenn solch eine Furcht sie überkam, einfach dort hineinlegen konnte und sagen, ich vertraue dir Gott, ich habe mein Ja gesagt, ich habe mein Fiat, mir geschehe gesagt. Du verfügst über mich, du bist ein großer, gewaltiger, mächtiger, guter Gott und du wirst dafür sorgen. Vielleicht fragt sie sich auch, hätte ich es ihm erzählen sollen? Nein. Nein. Sie versteht es nicht, warum, aber sie merkt, es war ihr gar nicht eingefallen. Das Einzige war, nun möchte ich, nun soll ich zu Elisabeth gehen. Und nicht jemand anderem dieses riesige Geheimnis offenbaren. Dieses absolute Vertrauen, das Maria hatte, das dürften wir eigentlich auch haben. Denn auch für unser Leben gibt es doch einen Plan. Und auch für unser Leben diesen mächtigen Beschützer. Und vielleicht hoffentlich auch in unserem Leben manches, was so unsagbar ist. Auch unbegreiflich, unfassbar. Was ist mit mir geschehen, wird sich Maria fragen. Was habe ich empfangen? Was wächst da in mir heran? Besonders Frauen, die schon mal ein Kind ausgetragen haben, können danach fühlen. Es ist ein Teil von mir, wird sie sich gesagt haben. Doch es ist vor allem der Sohn des Allerhöchsten. Er wird von meinem Blut ernährt, von meinem Leib geborgen. Er wird aus mir hervorgehen, aber er ist der Sohn des Ewigen. Er ist weit über mir. Oh, und da fallen ihr sicher diese Stellen aus den Propheten ein, die über den Messias etwas sagen. Die Jungfrau wird empfangen. Sie wird sich darin wiederfinden und sie wird einen Sohn gebären und sein Name wird sein Immanuel. Gott mit mir. Das bin ich jetzt, sagt sich Maria. Gott ist mit mir. Und dann wird auch ganz plötzlich noch das andere auftreten. Oh, Jesaja hat noch mehr gesagt über den Messias. Was hat er alles gesagt über den Gottesknecht? Er wird den Blinden die Augen öffnen. Er wird der Bund für das Volk sein. Er wird Jakob heimführen. Er wird Licht für die Völker sein. Aber auch, er wird verachtet sein, misshandelt, wie ein Lamm. Das sind Fragen. Und gleich hält sie die wieder hinein in dieses Berührtwerden, Geborgensein. Sie hat Ja gesagt, Gott weiß, was er tut. Und das, was sie erlebt hat, ist der Anfang dieses wunderbaren Heilsgeschehens. Und da bleibt uns Menschen nur einfach, den Herrn zu loben. Halleluja.
Halleluja, lob den Herrn, alle Völker, rühmt ihn in alle Nationen, mächtig über uns seine Gnade.
Er wird kommen, er ist schon in ihr, dieser Messias, und sie weiß schon seinen Namen. Obwohl bei Jesaja steht Immanuel, sagte der Engel zu ihr ja, er wird Jeshua genannt, Jesus, Gott rettet. Das ist seine Aufgabe. Und Immanuel ist sein Wesen, dass Gott mit ihr ist Jeschua. Wie wird er aussehen? Ihr Sohn? Wird sein Gesicht leuchten? Ihr Sohn? Gott? Gottes Sohn? Jeschua. Und dieses Wort Jeschua wird sie nun, dieser Name, begleiten, ihr Leben lang. Und sie flüstert ihn mit aller Liebe ihres Herzens, Jeschua. Er ist der Grund ihres Lebens. Und sie nennt ihn Jeschua. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, das dürften wir auch lernen von Maria. Jesus liebevoll anzusprechen und vielleicht genau mit dem Namen, den Maria, wie Maria ihn ausgesprochen hat. Mir hilft das sehr. Gott hat mir das einmal ins Herz gelegt. Ich soll den Namen Jesu über unguten Situationen und in der Freude, in der Stille und in der Welt aussprechen, so oft ich kann. Dieser Name rettet und er ist ein Siegesspruch. Er ist stärker als alles andere in der Welt, Jeschua. Und wir dürfen ihn aussprechen und wir dürfen ihn lieben. Nun endlich ist sie angekommen. Ich möchte aus der Bibel vorlesen. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich darfst du dich preisen, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Klingt ein bisschen anders wie üblich, aber gerade das lässt uns mal wieder aufhorchen. Elisabeth sieht sie noch gar nicht, hört nur ihren Gruß. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich hat sie Shalom Elisabeth gerufen. Das sollen wir übrigens rufen, sagen, wann immer wir in ein Haus kommen, den Friede Gottes sei mit diesem Haus, hat uns mal jemand aufgetragen. Das fand ich gut. Shalom Elisabeth. Und in diesem Moment hüpft dieses Kind im Schoß, im Leib seiner Mutter. Und sie wird vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, sie blickt es plötzlich. Sie wird durchströmt von einer riesigen Freude und ruft ganz laut. Das mit der lauten Stimme habe ich mir unterstrichen. Das ist für mich ganz wichtig. Und sie ruft aus: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Das ist übrigens nicht neu. Es stimmt. Es ist jetzt wirklich die letzte Frau, der man das sagen kann. Aber wenn man die Schrift ein bisschen kennt, das Alte Testament, kann man entdecken, dass das schon mal einer Frau zugesprochen wurde, nämlich im Buch Judith, der Judith, als sie dem Holofernes den Kopf abgeschlagen hatte und zurückkommt in ihre Stadt. Und noch einer Frau, die den Feind besiegt hatte am Kopf, der Jael, die den Sisera, einen Kriegshelden, die hat einen Pflock durch seine Schläfen gejagt und ihn damit getötet. Also, heißt das nicht nur, du bist wirklich die Allergesegnetste aller anderen Frauen, sondern wenn das in der Schrift steht, heißt das, du bist in der Reihe diejenige, die den Feind am Kopf trifft. Und können Sie sich erinnern? Das steht schon im ersten Kapitel der Bibel. Nee, im dritten. Auf jeden Fall am Anfang der Heiligen Schrift, am Anfang der Menschheitsgeschichte, wo Gott verheißt, dass ein Nachkomme von Eva dem Feind der Schlange den Kopf zertreten wird. Das steckt da drin. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Elisabeth blickt's, aber sie sieht noch mehr. Obwohl man es Maria noch nicht ansieht, aber das hat ihr, darum kann man sagen, sie ist vom Heiligen Geist erfüllt, das sagte in dem Moment der Geist Gottes, dass in ihrem Leib ein Kind heranwächst. Deswegen gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und nun sagt sie, diese ältere, geehrte Frau eines Priesters, zu dieser jungen, noch nicht mal verheirateten Frau, diesem jungen 16-jährigen Mädchen, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Für Maria ist es zunächst die Bestätigung. Oh, ich habe richtig gehört. Ich habe den Sohn des Allerhöchsten, den Messias, empfangen. Das ist für sie wunderschön, dass es ihr so zugesprochen wird. Denn ich glaube nicht, dass sie unsicher wurde nach dem Erlebnis, aber es tut trotzdem gut, es bestätigt zu bekommen. Auf der anderen Seite ist auch dieses Wort der Elisabeth ein Wort, das in der Schrift schon mal vorkommt. Und jetzt wird's spannend. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das klingt ganz ähnlich wie der Satz, den ihr Vorfahre, nämlich der König Marias Vorfahre, der König David, gesagt hat. Ich möchte die Geschichte kurz nacherzählen. Sie steht im 2. Samuelbuch, Kapitel 6. Und sie ist so wichtig, gerade für hier, dass ich es unbedingt bringen möchte. Wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen, ruft David aus vor Ehrfurcht und Schrecken. Denn gerade wollte er die Lade abholen und der Wagen kam ins Rutschen. Und ein Mann namens Usa wollte die Lade, streckte die Hand nach der Lade aus und wollte sie anfassen und festhalten. Da fällt er tot um. Der Zorn des Herrn war gegen ihn entbrannt. Wegen dieser Vermessenheit steht in der Bibel. Und da war David sehr erschrocken und sagt, wie bin ich es wert, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Warum erzähle ich jetzt was von der Lade des Herrn? Das ist eben gerade das Spannende. Wenn man die ganze Bibel anschaut und weiß zum Beispiel, dass in der Bundeslade drei Dinge enthalten waren, nämlich das Manna, der Stab des Urpriesters Aaron und die Gesetzestafeln. Und hört den Satz, dass die Mutter des Herrn zu ihr kommt und denkt an diesen Zwischenfall, dann muss man sagen, in Maria ist Gottes Wort nicht in Stein geschrieben, sondern das lebendig gewordene, Fleisch gewordene Wort Gottes. In Maria ist nicht das Manna, sondern das Himmelsbrot, das Leben der Welt. Und in Maria ist kein Stab eines lang verstorbenen Priesters, sondern die göttliche Person des ewigen Priesters. Und deswegen könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Bundeslade ein Vorbild ist für Maria. Das war übrigens Gottes Idee. Denn lesen Sie mal auch noch Offenbarung 11,12 nach. Der letzte Satz in Kapitel 11 der geheimen Offenbarung heißt, und die Bundeslade ward sichtbar im himmlischen Tempel. Und dann geht es weiter. Siehe, da war eine Frau von der Sonne umkleidet, 12 Sterne und so weiter. Diese Sensation dass die Lade des alten Bundes, die seit 587 vor Christus verschwunden ist, Jeremia hat sie in einer Höhle versteckt. Der Tempel, also das Allerheiligste, war keine Lade mehr drin, der war leer. Dass diese Lade des Bundes jetzt wieder kommt. Und da steht aber etwas von einer Frau. Könnte es wirklich doch sein, dass Gott das Ganze schon vorgezeichnet hat? Nämlich, dass einmal eine Frau sein Wort in die Welt bringt. Den höchsten Priester, den neuen Gesetzgeber. Dass man also Maria mit der hochheiligsten Bundeslade vergleichen kann. Der Inhalt ist das Allerheiligste an der Lade. Und ich finde es so interessant, das festzustellen in dem Kapitel über die Bundeslade, wie auch der Ausdruck David brach auf. Und wie das mit dem Bergland auch stimmt, dass diese Lade Gottes war im Haus Abinadabs auf einem Hügel, also auch Bergland. Er zog mit 30.000 jungen Kriegern aus. Maria ist alleine ausgezogen. Und jetzt kommt noch das, was ich mich lange, lange gefragt hatte. Warum heißt es eigentlich, sie blieb 3 Monate? Ich dachte immer, sie könnte ja wenigstens noch zur Geburt geblieben sein. 2 Antworten. Nachdem David so einen heiligen Schrecken bekam vor der Lade, ließ er sie 3 Monate im Haus Obeds und holte sie dann nach Jerusalem. Und genau das wird da wiederholt, das mit den 3 Monaten. Und ganz genau wird da nicht die Tage abgezählt. Der Lukas, der schließt die Geschichte von dem Besuch Elisabeths ab, nach dem Lobpreis der Maria, über den wir gleich reden werden, und kommt dann zur Geschichte von der Geburt des Johannes. Dass Maria da noch da gewesen sein könnte, ist sehr wahrscheinlich. Denn die ganze 2 Drittel von dem Lobgesang des Zacharias nachher handeln nämlich von dem Messias. Und wahrscheinlich ist das besser so zu singen, wenn der noch da ist im Leib seiner Mutter, als wenn er weiß, diese Frau ist ja wieder zurück in Nazareth. Sehen Sie, das sind jetzt so ein paar biblische, vielleicht Kleinigkeiten, aber sie öffnen uns die Augen, der Gottes großes Wirken, Vorplanen, Vorausschauen und für die ganzen Zusammenhänge in der Heilsgeschichte. Und deswegen ist auch Maria selig, weil sie geglaubt hat, was ihr der Herr sagen ließ. Selig, glücklich zu preisen. Dieses Glauben öffnet sie für Gottes Tun, für Gottes Verheißungen. Und auch da möchte ich uns ins Spiel bringen. Glauben wir, was Gott uns verheißen hat? Wir könnten ganz anders leben. Wir könnten wirklich glücklich zu preisen sein. Wir sind glücklich zu preisen. Wir könnten selig leben, wenn wir das uns immer wieder sagen, was der Herr uns über unser Leben sagen lässt. Dass es ein gutes Ende in ihm gibt, dass wir seine Kinder sind. Aber jetzt kommen wir noch zu diesem Höhepunkt natürlich des Besuchs von Maria bei Elisabeth, das Magnificat. Dazu möchte ich auch noch etwas erzählen. Ich denke, dass Maria durch das, was Gott ihr geschenkt hat, eben diese Reinheit, Durchlässigkeit, dieses totale Offensein für Gottes Gnade, ist wie eine glasklare Sammellinse. Jemand von uns hatte mal Gott gefragt, wieso kann es sein, dass du die Bitten von der Maria so gerne erfüllst. Deine Gnade ist doch überall. Und da durfte die Person eben das Herz Marias sehen wie eine glasklare Sammellinse, die die ganzen Strahlen von Gottes Gnade einsammelte und dann gebündelt auf den Menschen richtete, der sie um etwas gebeten hat. Das ist nun physikalisch ausgedrückt. kurze Zeit darauf las diese Person in einem Artikel aus Amerika, dass das Magnificat eigentlich die Beschreibung ist von dem, was Maria mit ihrem Leben tut. Sie macht Gott groß, das heißt nämlich Gott groß machen. Also mit ihrem Lied und mit ihrem Leben, weil sie offen ist, weil sie Gott total vertraut, weil sie Gott preist und jubelt und vielleicht auch für ihn tanzt. Das ist nämlich noch das letzte Stückchen von der David-Erzählung, dass David tanzt. Zumindest hat ja schon der kleine Johannes gehüpft, getanzt. Dann würde es so richtig passen. Und es passt auch in das, wie die Menschen damals ihre Gefühle ausgelebt haben, rausgelassen und nicht alle versteckt, wie wir es so machen. Und wenn sie nun singt, Sie kennen das Magnificat, ich denke, Sie werden es auch jeden Tag beten, geht uns auf, wie sehr Maria jetzt Prophetin ist. Als Prophetin spricht, sie schaut zurück auf die Geschichte ihres Volkes und schaut nach vorne, was Gott tut. Dass er auf die Niedrigen schaut, Großes tut, sich erbarmt, machtvolle Taten vollbringt, die Stolzen zerstreut und vom Thron stürzt die Hochmütigen, dass er die Armen beschenkt und sich seines Volkes annimmt. Das ist etwas, was wir mit Maria eigentlich jeden Tag über die Welt ausrufen könnten, sollten. In jeder Lage mit Maria meine Seele preist. Gott schaut auf die Niedrigen, er tut Großes. Das ist prophetisches Beten und das ist wirksam. Und was noch wichtig ist bei dieser Geschichte von heute, ist nämlich, dass wir Jesus in die Welt hineintragen. Zunächst vielleicht unter Frauen, unter Männern, in der Ehe, in der Familie. Ich habe jetzt gerade letzte Woche einen Brief bekommen von einer Frau, die entdeckt hat, dass es Mütterbeten gibt und eine Mütterbetengruppe angefangen hat. Und sie schreibt so hoch erfreut, wie schön das ist, zusammen zu beten. Und ich glaube, genau das wäre auch ein Impuls, dass Mütter, nicht nur Schwangere, auch später sich zusammen treffen und zusammen Gott loben. Und Gott wird das genauso mit Gnade erfüllen und auf diese Frauen auch hören und ihre Kinder segnen und ihre Ehen segnen. Dass Menschen einfach zusammenkommen in ihren Häusern, es muss nicht bloß nur Mütter sein, dass sie sich verfügbar machen für den Geist Gottes. Ich denke, das ist etwas, was wir von der heutigen Geschichte, vom heutigen Fest lernen. Dieses auch laut hinaus singen und sagen und beten von dem, was wir mit Gott erleben. Dann kann die Freude in der Welt und Gottes Kraft zunehmen. Und immer wieder einfach zurückkommen, auch zu dem, der uns trägt, zu unserem Vater, und ihm sagen, dass wir ihn lieben. Ich denke, das hat Maria im Lauf ihrer Schwangerschaft, im Lauf ihres Lebens mit Jesus immer wieder gesagt und gesungen. Nicht nur heilig, heilig, sondern ich lieb dich. In deiner Nähe, lieber Vater, fühle ich mich wohl, ist mein Zuhause. Dir Stille halten, mich füllen lassen und dich in mir wirken lassen.
Sie hören Spiritualität auf Radio Horeb. die Sendung Maria besucht Elisabeth. Ganz herzlichen Dank, Margret Dennenmoser, für diese Eindrücke. Also mich hat vor allem dieser Vergleich auch mit der Bundeslade sehr bewegt. Ich denke, da war sehr viel drin. Ich habe Ihnen ja ein bisschen zu Beginn der Sendung gesagt, wenn jemand Neues auch darüber erzählt, da kommen ganz neue Gedanken auf. Und ich denke, da waren sehr viele drin. Und wenn Sie die Sendung nochmal anhören möchten, was ich gut verstehen kann, dann können Sie das gerne morgen früh um 5 Uhr machen. Dann kommt Spiritualität nochmal, also wird in der Nacht wiederholt. Oder Sie bestellen sich eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Wir haben für Sie auch noch ein bisschen Information hinterlegt beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Und außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Da habe ich Informationen für Sie, was das neue Buch von Margret Dennenmoser angeht. Auch diese Familienbibel, die sie selber nacherzählt hat, über die sie kurz erzählt hat. Oder auch die CD, die wir in dieser Sendung vorgestellt haben. Das erfahren Sie alles beim Hörerservice von Radio Horeb. Und ja, nun möchte ich mich bedanken, dass Sie uns so zugehört haben, dass Sie mit dabei waren. Auch Margret Dennenmoser, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für dieses Feingefühl, dass wir auch mal wirklich auf den Spuren dieser beiden Frauen waren. Und da war sehr, sehr viel drin. Ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Und wir verabschieden uns ganz herzlich aus dem Studio in Ravensburg. Noch ein letzter Gedanke?
Ja, seid einander in schwesterliche Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, wäre noch das Letzte, was ich sagen wollte. Kommt aus der Schrift Römer.
Okay, dann einfach nochmal sagen, sodass wir uns das nochmal richtig schön merken können als Abschluss dieser Sendung und dann gebe ich zurück. Einfach nochmal vorsprechen.
Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, liebe Frauen, liebe Männer.
Und seid euch zugetan in schwesterlicher Liebe.
Liebe.
Ja, wunderbar. Okay. Wir verabschieden uns aus dem Studio in Ravensburg und geben zurück.